Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror. Hier wieder einmal mit dem Thilo Gose-Johann. Hallo.
Hallo Antje, wunderschönen guten Tag ihr alle da draußen.
Jetzt wisst ihr auch, wer ich bin. Sollte das die allererste Folge sein, in die ihr reingehört, dann herzlich willkommen zu diesem Podcast und ansonsten willkommen zurück. Wir sprechen heute über drei Neustarts, wo wir ja so ein bisschen aus unseren bisher uns selbst auferlegten Regeln ausbrechen werden. Denn wir werden über zwei Filme sprechen, die erst Ende August erscheinen. Aber wir werden das Ganze mit Spoiler-Warnungen versehen, sobald es an Spoilern geht. Und dann schauen wir mal, wie das bei euch ankommt. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob das cooler ist, wenn ihr schon im Vorfeld etwas über Filme hört, die noch nicht im Kino sind, so für euch quasi als Vorbereitung, oder ob euch das echt lieber ist, wenn wir rückwirkend über Filmstarts berichten. Vielleicht, Thilo, kommt ja auch raus, dass das viel cooler ist, wenn wir schon im Vorfeld über Filme reden, kann ja auch sein.
Ja, bisher haben wir immer so ein bisschen hin und her tangiert, ne? Wie es sich ergeben hat mit den Sachen, die wir dann irgendwie zur Verfügung hatten. Diese waren ja jetzt für unsere Verhältnisse sehr, sehr früh schon mal anzuschauen und deswegen passt das ganz gut, vor allem, weil wir ja nächsten Monat ein Alien-Special machen wollen, wo dann halt wenig Zeit ist für andere Filme. Insofern, klar, kann man sich immer überlegen, ob man die Folge grundsätzlich erst dann anguckt, wenn man diese Sachen schon gesehen hat. Aber wie gesagt, wir werden das heute trennen von, wir werden ein bisschen was über den Film sagen und dann eine Spoilerwarnung aussprechen. Also man kann jetzt erstmal so ein bisschen hier reinhören.
Genau, denn das Problem in Anführungsstrichen ist zumindest bei einem der Filme, dass der eigentlich früh starten sollte im August. Also eigentlich sollte der zeitgleich mit dem anderen Film, über den wir sprechen, starten. Und dann wurde er ans ganz andere Ende vom August verlegt. Also das ist für uns, wie du schon sagst, das ist für uns sehr früh diesmal. Aber schauen wir mal. Zuerst, bevor wir über die drei Filme sprechen heute, haben wir aber ja uns überlegt, wir wollen auf einen Todesfall eingehen, der in der Horrorwelt, oder die Dame, die verstorben ist, hat in der Horrorwelt eine große Spur hinterlassen. Die Rede ist von Shelley Duvall, 1949 geboren und nun eben 2024 verstorben. Und sie hat, wie ich finde, eine der ikonischsten weiblichen Nebenrollen in einem Horrorfilm aller Zeiten. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, inhaltlich hatte ich tatsächlich letztens, ich glaube mit Wolf, habe ich darüber gesprochen vom Horror-Podcast. Wer ist wichtiger für Shining, Jack Nicholson oder Shelley Duvall? Und da kann man drüber streiten. Ich behaupte nämlich, Shelley Duvall ist für Shining wichtiger als Jack Nicholson. Weil Shelley Duvall spielt ja den Part, mit dem wir uns identifizieren. Sie geht mit ihrem Ehemann, also mit ihrer Vertrauensperson und ihrem Sohn in ein Hotel. Und ihr Ehemann, das sehen wir, weil Jack Nicholsons Performance in diesem Film ja doch relativ, sagen wir mal, ausgeprägt ist. Da merkt man von Anfang an, er tickt nicht richtig. Dafür wurde der Film auch in Kubrick manchmal kritisiert, dass Jack Nicholson direkt so aufdreht. Sie im Film zumindest merkt das ja erst so nach und nach, aber dann ist es irgendwann auch zu spät. Und die Angst, die sich in ihrem Gesicht widerspiegelt und die Verunsicherung ist ja fast beispiellos in der Filmgeschichte. Da kann man ja auch nicht einfach irgendwie daherkommen mit so banalen Beschreibungen wie Scream Queen. Das wird ihr ja gar nicht gerecht. Das ist ja wirklich außergewöhnlich, ja.
Ja, vor allem spiegelt sie ja das Verhalten von Jack Nicholsons Figur und sie ist ja auch die, die das Ganze so ein bisschen grounded. Also irgendwann, wir erinnern uns an die ikonische Szene mit der Axt durch die Holztür und an den Gesichtsausdruck, der auch auf dem Plakat zu sehen ist. Da hat man ja kurzzeitig das Gefühl, der Wahnsinn ist auch auf sie übergeschwappt. Aber sie schafft es ja bis zum Schluss, ja, wie gesagt, das Ganze ein bisschen zu spiegeln, aber gleichzeitig auch alle Personen, soweit möglich, abseits von Jack Nicholson, vor allem den Sohn, so auf den Boden zu holen und so eine gewisse, ja, sie strahlt so was Liebevolles aus, trotz dieser sehr, von Anfang an sehr kühlen Kulisse. Und deshalb, ich finde auch, dass du durchaus recht hast damit, dass ihre Figur ist facettenreicher, würde ich sagen. Und ja, dadurch, dass ja Jack Nicholsons Figur von Anfang an eben diesen Wahnsinn hat. Soweit ich weiß, ist das im Buch ja ein bisschen anders. Und das hat ja auch Stephen King immer so ein bisschen moniert, dass Stanley Kubrick eben, was du auch schon gesagt hast, von Anfang an direkt in die Vollen gegangen ist bei Jack Nicholson. Man von Anfang an nicht so richtig das Gefühl hatte, dass man bei ihm in guten Händen ist. Und er ist halt fies und wird immer fieser. Shelley Duvall dagegen macht so eine richtige Tour de Force durch. Und das ist eine Performance, würde ich sagen, die man für immer im Gedächtnis behalten wird. Genauso wie den Film, aber ohne Shelley Duvalls Performance wäre der Film nicht so intensiv, wie er ist, glaube ich.
Und zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo sie gestorben ist, schließt sich für mich als Horrorliebhaber da tatsächlich so eine Art Klammer, weil es gab eine Zeit, wo im deutschen Werbefernsehen munter darauf hingeworben wurde, was so im Kino läuft. Ich erinnere mich an den Trailer von Scanners, Gedanken, ihr wisst noch, der platzende Kopf, der dann zwischen den Mainzelmännchen platziert wurde. Und ich dachte, wow, ach so. Und genauso lief auch zwischen den Mainzelmännchen damals Werbung für Shining. Was mir am prägnantesten ist, ist natürlich der Junge mit seinem Dreirad und natürlich Shelley Duvalls angstzerfressendes Gesicht. Und mit diesen Sachen hat für mich so als Kind, bevor ich es überhaupt sehen durfte, so ein bisschen die Welt des Horrors begonnen. Lange bevor ich wusste, dass ich mich vielleicht für solche Filme begeistern könnte. Ich weiß, dass ein Freund meiner Mutter damals im Kino war, Herr Maurer, der hat sich Shining angeguckt und der hat meiner Mutter dann am Küchentisch erzählt, das wäre auch ein schrecklicher Film, der hätte ihm nicht gefallen. Und da dachte ich, oh, der Film mit dem Kind und dem Dreirad und der Frau, die so schreit, das ist ein ganz schlimmer Film, den kann ich wahrscheinlich nie gucken. Das hat wahrscheinlich so auch den Grund, warum das einer meiner liebsten Horrorfilme ist. Der wird ja von vielen kritisiert aus verschiedenen Gründen. Es gibt aber natürlich auch viele, die ihn lieben und ich gehöre dazu. Ich habe den sehr oft gesehen, auch im Kino dann später in der Wiederaufführung. Und ja, also sie bleibt einfach im Gesicht. Im Gesicht sage ich schon, sie bleibt im Gedächtnis. Sie sieht ja ein bisschen speziell aus. Sicherlich hebt sie sich so ein bisschen ab von anderen Durchschnitts-Beauties aus Hollywood. Aber sie wurde ja von Robert Altman entdeckt auf einer Party. Der sagte, wow, wie sieht die Frau aus? Ich brauche sie in einem Film. Und Robert Altman war ja bekannt als so ein bisschen sehr eigensinniger Regisseur, der ja auch gerne mal einen durchgezogen hat oder einem Produzenten aufs Maul gehauen hat und in den Pool geschmissen, wenn der seinen Film kürzen wollte. Also, es brauchte offensichtlich so einen Wüstling, der ihr, sagen wir mal, Talent da erkannt hat und hat sie dann in, glaube ich, 7 Filmen eingesetzt und dadurch hat Kubrick sie halt entdeckt. Sie spielt auch im Stadtneurotiker mit von Woody Allen. Ja, und später, ich finde, sie ist die grandioseste Besetzung für Olive Oil, die man haben kann. Auch ein Film von Robert Altman, Popeye. Der war ja sehr umstritten, der lief nicht so gut, wie sie wollten. Sie haben aus Popeye da damals so ein Musical gemacht. Und ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Ich sag gleich dazu, es ist nicht einfach, Popeye zu sehen, weil es gibt ihn einfach irgendwie gar nicht. Ich habe gestern sogar nochmal geguckt bei Disney Plus. Man muss also, wenn man Popeye sehen will, mit Shelley als Olivia Oil, sie singt übrigens auch selber auf dem Soundtrack, da kann man sich das mal anhören, wie sie als Sängerin auftritt. Wenn man den gucken will, ist das nicht leicht. Man kann eine Billig-DVD, glaube ich, kaufen, die relativ teuer ist mittlerweile. Und ansonsten ist der Film ziemlich in der Versenkung verschwunden.
Zu Shining möchte ich an dieser Stelle noch sagen, was du auch sagst. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, also Lieblingshorrorfilme. Und das Lustige ist, es ist, glaube ich, der zweite Horrorstoff, mit dem ich jemals in Kontakt gekommen bin. Weil bevor ich Horrorfilme gucken durfte, hat meine Mama, die so langsam gerafft hat, dass mich das irgendwie interessiert, hat sie mir zu 2 Anlässen hintereinander, entweder Weihnachten, Geburtstag oder Geburtstag, Weihnachten, hat sie mir 2 Bücher geschenkt. Und zwar war das erste das Schweigen der Lämmer. Das habe ich dann auch bei einer Buchvorstellung in der Schule irgendwie in der 8. Klasse oder so vorgestellt und gleichzeitig dann auch Ausschnitte aus dem Film gezeigt.
Nicht schlecht.
Und das zweite war tatsächlich Shining.
Geil.
Und ich bin überhaupt keine Buchleserin, aber das habe ich tatsächlich gelesen, auch wenn es schon lange her ist. Wahrscheinlich hätte ich den Film geguckt, wäre es viel zu früh gewesen. Aber Bücher, ja, Bücher sind ja nicht so schlimm, Irrglaube. Und deshalb, wie gesagt, bedeutet mir Shining auch sehr viel. Ich liebe auch die ganzen Theorien um den Film und alles Mögliche an Büchern über den Film hier zu Hause. Dann gibt's ja die ein oder andere Doku. Also ich habe sehr viel zu dem Film verschlungen. Und aber zu Popeye muss ich sagen, den habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich bin aber auch kein Comic-Fan und deshalb hatte ich auch nie das Bedürfnis, eine Popeye-Originalverfilmung zu sehen. Muss aber auch sagen, wenn ich mir Shelley Duvall und ihr Comic-Vorbild anschaue, das passt schon wie Faust aufs Auge.
Ja, das passt. Aber jetzt, wo du es erwähnt hast, finde ich sehr interessant, weil ich bin ebenso ja Büchermuffel. Ich habe allerdings S gelesen. Ich habe aber nicht Shining gelesen. Jetzt frage ich dich. Herr King hat sich ja immer sehr aufgeregt. Du als diejenige, die das Buch gut findet und den Film, wie kannst du denn da die Kontroverse da nachempfinden? Er mochte es ja nicht, was Kubrick da gemacht hat.
Es sind für mich, ja, also ich sag mal so, ich verstehe ja beide Ansätze in der Diskussion, wie nah muss das Buch am Film sein. Ich finde nämlich, beziehungsweise der Film am Buch, ich finde nämlich, dass man eine Buchverfilmung auf zwei Arten bewerten kann. Nämlich einmal, wie gut ist der Film als Buchverfilmung? Und wenn man da halt sagt, mein Anspruch ist es, dass ein Film möglichst nah an dem Buch ist. Unter den Umständen ist zumindest die zweite Hälfte von Shining, die ist sehr weit weg vom Original und hat auch so eine ganz andere Tonalität hinten raus. Wenn man aber sagt, man betrachtet beides unabhängig voneinander und sagt, da sind zwei Leute, die haben auf einen und denselben Stoff zurückgegriffen, während der eine den natürlich selbst geschrieben hat, aber beide haben sich den Stoff vorgenommen und da ihre eigene Vision draus gemacht. Und unter den Umständen, finde ich, ist Shining ein hervorragender Film.
Ah, okay, ich verstehe. Ja, ja.
Ja.
Ich kann mir jetzt diese Shining-Fernsehverfilmung, die habe ich hier auf VHS liegen, die stand hier mal auf so einem Stromkasten rum, weißt du, so wollte einer loswerden, die habe ich jetzt mir mal geklemmt. Das geht ja, glaube ich, 4 Stunden, habe ich noch nicht geguckt, weil ich kann mir Shining dann doch nicht ohne Shelley Duvall und Jack Nicholson vorstellen, aber ich werde das mal in Angriff nehmen. Also Shelley Duvall, das kann man noch zum Ende noch erwähnen, hat tatsächlich dem Thema Horror doch ein bisschen die Treue gehalten, weil sie hat 84 dann nämlich noch in dem Kurzfilm Frankenweenie von Tim Burton mitgespielt. Wir kennen ja das Remake, was er später gemacht hat, aber es ist ja ursprünglich ein Kurzfilm gewesen. Und jetzt meine Frage an euch da draußen. Als ich damals in Ed Wood war, ich meine, das wäre, von wann ist Ed Wood? 94, 95? Von Tim Burton, der Film. Da lief, glaube ich, Frankenweenie als Vorfilm zusammen mit Vincent. Vincent war ja eine Hommage an Vincent Price von Tim Burton. Und ich glaube, Frankenweenie lief auch. Ich habe leider den Frankenweenie, wo sie die Baroness Frankenstein spielt, Shelley Duvall. Ich habe ihn leider nicht auf meiner DVD von Frankenweenie und auch nicht auf der DVD von Ed Wood. Vielleicht weiß ja einer, wo man Frankenweenie gucken kann. Möglicherweise auch, wie gesagt, den Film von 1984 mit Schauspielern. Wäre auf jeden Fall nochmal interessant. Später hat sie sogar noch Horrorserien produziert, eine Märchenserie für Kinder, wo sie selber mitgespielt hat. Und danach gab es noch Nightmare Classics, hieß das, glaube ich, von 1989. Gab leider nur 4 Folgen, wo sie als Produzentin auftrat und alte Horrorgeschichten, Klassiker von Edgar Allan Poe, verfilmt hat, produziert hat. Und dann war irgendwann 20 Jahre Pause. Sie war schwer krank, ich glaube auch. Psychisch gab es da einige Probleme. Sie hatte ja noch diesen berühmt-berüchtigten Auftritt im Fernsehen, der sehr umstritten war, wo man sagte, der Interviewer stellt sie bloß in ihrer Verwirrtheit. Es gibt aber ein allerletztes Interview, was ich gesehen habe, von den Leuten, die, glaube ich, auch diesen letzten Horrorfilm gedreht haben. Und da sitzt sie im Auto und sieht etwas körperlich, sagen wir mal, doch desolat aus, allerdings relativ klar bei Verstand. Und es war, glaube ich, nicht ganz so schlimm mit Shining, wie die Legende manchmal sagt. Er hat sie, glaube ich, ganz schön hart durch die Mangel gedreht. Sie musste diese Szene mit dem Baseballschläger 127 Mal drehen und sie musste ein Jahr lang eine Rolle spielen, die hysterisch, dem Wahnsinn nahe und völlig verzweifelt war. Und das hat Spuren hinterlassen. Das hat sie auch immer gesagt, sie würde es nie wieder machen. Aber einmal war okay. Und ja, sie war auch irgendwie stolz darauf. hat, glaube ich, viele Shining DVDs und VHS signiert, habe ich zumindest im Internet gesehen. Es gibt, glaube ich, wirklich da jetzt kein Zerwürfnis zwischen ihr und Kubrick, aber Shining 2 hätte sie wahrscheinlich abgesagt. Das war auch nicht zu überhören. Tja, nun ist es so, sie ist an Diabetes gestorben, 75 Jahre. Immerhin. Eine Legende, für mich persönlich eine absolute Horrorlegende, weil dieses ikonische Bild, wie die Axt durch die Tür scheppert und sie schreit und dieses Poster schon allein Angst macht, das ist vielleicht eine, wenn nicht die größte Szene oder sagen wir mal das größte Foto, was am meisten Schrecken verursacht, schon beim Betrachter in der Horrorgeschichte überhaupt. Vielleicht vergesse ich jetzt einiges, aber das ist für mich eigentlich, für mich persönlich wäre das Platz 1.
Spannend finde ich noch, dass in diesem Jahr zumindest in den USA noch ein letzter Film mit ihr erscheint, wo sie zumindest IMDb zufolge auch offenbar die größte Rolle spielt. The Forest Hills.
Das ist der, heißt der, ist der, den ich eben meinte, den glaube ich, die sie interviewt haben. Ich glaube, das hängt zusammen. Das sind so bekannte Horrorfans, aber ich habe mich damit nicht befasst. Erzähl mal, sag mal.
Ist 2023 abgedreht worden von Regisseur und Drehbuchautor Scott Goldberg, den man nicht groß kennt. Der hat vor allen Dingen Kurzfilme gedreht. Und Shelley Duvall spielt darin offenbar mit die größte Rolle. Bislang ist ansonsten relativ wenig bekannt. Am 4. Oktober diesen Jahres kommt der Film in die US-Kinos. Einen deutschen Kinostart gibt's noch nicht. Wäre ja interessant zu wissen, ob der Film jetzt aufgrund von Shelley Duvalls Tod jetzt noch in die Kinos kommt. Der hatte nämlich seine Premiere am 11. März 2023 schon.
Oh, das ist aber sehr.
Da hatte auf einem kleinen Filmfestival in New Jersey seine Premiere gefeiert. Und ja, über eineinhalb Jahre später kommt er dann jetzt demnächst ins Kino. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwie sagt, so, wir wollen da jetzt irgendwie ausnutzen, dass Shelley Duvall durch ihr Versterben noch mal in den Medien war. Ist natürlich ein bisschen zynisch, wenn es tatsächlich so ist. Aber ja, der kommt noch. Wie gesagt, deutscher Start, bislang nicht bekannt, aber der kommt auf jeden Fall noch.
Ja, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also,
ich glaube, ich auch. Ja. Okay, gut. Dann sind wir durch mit unserer kleinen Retrospektive, insbesondere auf Shelley Duvalls Rolle in Shining. Mach es gut. Und dann können wir, glaube ich, zu unserer ersten Filmbesprechung kommen. Denn wir haben ja schon das zweite Mal in diesem Podcast jetzt einen Film uns vorgenommen von Yorgos Lanthimos. Wir haben ja damals über Poor Things gesprochen und da so ein bisschen unser Label Eine Stunde Horror so ein bisschen nach links und rechts gebogen, aber war ja damals auch mehr oder weniger eine Frankenstein-Geschichte. Also im weitesten Sinne passt es trotzdem. Jetzt muss ich aber sagen, sein neuer Film Kinds of Kindness ist dann doch eher in diesem Podcast gut aufgehoben, würde ich sagen.
This is it. Do you think you can do it?
Open your eyes and look clearly at what's going on around you. We might all be in danger. Some of them want to
use you. Hi.
Some of them want to get used by you.
I love you.
Some of them want to abuse you.
This isn't love.
Some of them want to be abused.
She asked me to fuck her in my uniform and it hit me. Hard.
Ich habe bei deiner Instagram-Review nur irgendwie die ersten 10 Sekunden mir angeguckt, weil ich grob wissen wollte, ob er dich erreicht hat oder nicht. Und soweit ich dich verstanden habe, bist du durchaus mit positiven Gefühlen aus dem Kino gekommen.
Der hat mich total erreicht. Also das hat meinen Geschmack komplett getroffen. Ja, ja, aus vielerlei Gründen. Also,
yep.
Ja, sag mal.
Ja, wir haben einen Film, der knapp 3 Stunden geht und interessanterweise aus 3 ja, Kurzfilmen besteht, die alle so um die eine Stunde lang sind. Sie haben ein übergeordnetes Thema, nämlich eine Nebenfigur, die aber jetzt gar nicht groß in irgendeiner Form ja, ihren großen Auftritt hat. Ist ein bisschen ja, ist ein bisschen irritierend, würde ich sagen. Aber auch augenzwinkern zu verstehen. RMF wird sie nur genannt. Und um ein Beispiel dafür zu geben, wie beliebig das doch ist, dass er hier immer den Filmen ihren Titel leiht. Die letzte Episode heißt beispielsweise RMF Eats a Sandwich. Und das Einzige, was er macht, ist am Ende der Folge ein Sandwich essen. Also er hat jetzt nicht die großen Auftritte. Und ansonsten, ja, alle drei Episoden hängen möglicherweise thematisch so ein bisschen zusammen, inhaltlich aber nicht. Was sie vereint, ist die Besetzung. In jeder Episode spielen die gleichen SchauspielerInnen, zum Beispiel Emma Stone, Willem Dafoe, Hong Chau und Jesse Plemons. Verschiedene Rollen, die aber halt, wie gesagt, nichts miteinander zu tun haben, die auch komplett unterschiedlich heißen und so weiter. Und dann geben sie sich einer absurderen Episode nach der anderen hin, wo ich sagen würde, dass wir ja alle drei Episoden einmal so durchgehen können. Und in der ersten geht es um einen Mann, gespielt von Jesse Plemons, dessen Leben sich komplett nach den Regeln seines Bosses, gespielt von Willem Dafoe, ausrichtet. Und mit Regeln meine ich, dass er von allem die Anweisung bzw. die Erlaubnis von Willem Dafoes Figur braucht. Dazu gehört, dass er wenn er in einer Bar sitzt, darf er nicht selbst entscheiden, ob er Rot- oder Weißwein trinkt. Das ist vorgegeben. Er bekommt vorgegeben, was er zu frühstücken hat. Er bekommt sogar vorgegeben, wann er wie mit seiner Frau Sex haben darf. Also alles in Jesse Plemons Leben richtet sich nach dem, was Willem Dafoe ihm vorgibt. Und als er eines Tages die Aufgabe erhält, eine bestimmte Person, nämlich RMF, mit dem Auto umzufahren, da gerät Jesse Plemons erstmals ins Grübeln und hinterfragt die Herrschaft durch Willem Dafoe. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das passt.
Nee, parallel dazu. Du hast schon mehr gesagt, als ich geschnallt habe. Aber das passt.
Er lernt ja auch noch eine junge Frau, er lernt ja auch noch eine Frau kennen, gespielt von Emma Stone. Aber das ist dann vorwiegend die zweite Hälfte. Und ich finde, es ist ein guter Einstieg in den Film. Ich finde, dass diese Kurzgeschichte die ganze Tonalität des Films sehr gut einfängt. Es geht um zwischenmenschliche Abhängigkeit. Es wird, wie auch der ganze Film im Gesamten, mit der Zeit immer absurder. Es ist wieder, wie bei Yorgos Lanthimos so üblich, so ein bisschen zwischenmenschliches Verhalten unter dem Brennglas gezeichnet und hat alles immer so ein bisschen was von einem Versuchsaufbau, um zu gucken, wie Menschen in Extremsituationen reagieren. Aber ich muss wirklich sagen, hat mich gut abgeholt direkt.
Absolut. Und jetzt, wo du das noch so rekapitulierst, überlege ich mir gerade, ob RMF Gott ist. Weil wenn man das alles zusammenfasst, er schwebt ja über den Dingen dann quasi. Was ja in der letzten Geschichte dann, da wollen wir jetzt nicht vorgreifen, ja auch nochmal dann dadurch eigentlich zu einem Schlusspunkt kommt. Ja, also ich mag einfach diese Verspieltheit. Ich mag diese Bilder. Der Film ist auf 35 mm gedreht. Das sieht man ihm an. Hochwertiger Look. Es ist immer blöd, andere Filme herbeizuziehen. Aber ich musste am ehesten so an zwei Filme denken. An The Neon Demon von Nicholas Winding Refn und an Wild Tales, den ich letztens geguckt habe. Das ist ein spanischer Film. Der enthält 6 Kurzgeschichten, glaube ich. Und die gehen alle um Rache. Ein absoluter Spitzenfilm. Wer den nicht kennt, der ist schon 10 Jahre alt. Wild Tales kann ich nur empfehlen. Trotzdem hat er inhaltlich und stilistisch gar keine Ähnlichkeit mit diesen. Aber das ist so ein bisschen Lanthimos, wie er seine Vorlieben auslebt und auch vielleicht seine Bewunderung zu David Lynch. Also wenn man in diese Richtung strebt, filmgeschmäcklerisch, dann ist man da, glaube ich, gut aufgehoben, weil man kann dem gut folgen. Die Geschichten fangen immer so an wie, ich finde, wenn du so einen Lego-Bausatz, wenn du diese Tüten aufmachst und die erstmal auf den Tisch ausleerst, dann hast du ganz viele bunte Steine. So in den ersten Minuten, weißt du, bei jeder von diesen drei Geschichten. Und du überlegst so, was jetzt er, sie, warum das Auto, das Haus? Und dann baut es sich so langsam zusammen. Und dann hast du wie beim Lego-Bausatz dann den Todesstern da stehen oder was auch immer. Ne? Ein fertiges Bild macht sich dann irgendwie sichtbar. Wobei mehr oder weniger sichtbar. Bei manchen von diesen drei Episoden, zumindest bei der letzten, denkt man, okay, und dann ist der Film halt zu Ende, ne? Ja, David Lynchig, sage ich mal, ist das Ganze, im Positiven allerdings.
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe auch öfter mal den Vergleich gelesen zu Black Mirror.
Ja.
Wobei mir bei Black Mirror so ein bisschen der Bezug zu der Technik fehlt. Also Black Mirror ist ja eigentlich so eine abgefuckte Kurzgeschichtensammlung, die davon erzählt, was denn die Technologisierung der Welt so Weirdes mit den Menschen anrichten kann. Das fällt hier ja so ein bisschen weg, aber ich verstehe den Vergleich zumindest, was die Tonalität angeht. Und was ja im Falle von, finde ich, von Kinds of Kindness auch noch so ist, es gibt ja so gesehen, wenn man möchte, das sieht man schon anhand der Drehbuchautoren, dann gibt es ja eigentlich zwei Yorgos Lanthimosse. Das ist einmal der mit Tony McNamara zusammengearbeitet hat. Mit dem hat er zum Beispiel das The Favorite Drehbuch geschrieben oder auch Poor Things. Aber wir kennen ihn ja aus seiner frühen Zeit als in Griechenland arbeitender Regisseur, ist ja auch Grieche. Und da hat er mit dem Drehbuchautor Eftimis Philippou zusammengearbeitet und hat mit ihm unter anderem Dogtooth und Alpen geschrieben. Und mit ihm hat er jetzt eben auch Kinds of Kindness gemacht. Und er nimmt, finde ich, also die beiden nehmen wenig Rücksicht auf die Sehgewohnheiten ihres Publikums und auch damit, was sie denn glauben, was ihr Publikum so aushält. Also ich würde sagen, da ist der Film sehr frei und sagt so, wir machen jetzt das, worauf wir Bock haben und schauen nicht nach rechts und links. Und das gibt dem ganzen Film so eine gewisse Kompromisslosigkeit, was dann eben auch dafür sorgt, dieses Gefühl, das du mit den Legosteinen gerade verglichen hast, ich habe in jeder Episode alles für möglich gehalten.
Genau.
Und spätestens mit der zweiten, in der es darum geht, dass eine Frau, gespielt von Emma Stone, eines Mannes, gespielt von Jesse Plemons, irgendwann verschwindet und dann eines Tages plötzlich wieder vor der Tür steht. Und Jesse Plemons geht davon aus, oder geht natürlich aufgrund des Äußeren erstmal davon aus, okay, das ist meine Frau, aber er erkennt dann anhand von kleinen Manierismen und Angewohnheiten, dass es eigentlich nicht seine Frau sein kann. Und die klingt erstmal nach einer Prämisse, die man schon tausendmal irgendwie gehört hat. Aber das Ganze nimmt dann doch wirklich sehr wahnwitzige Züge an. Und da wird dann der Film auch überraschend blutig. Also der hat nur so vereinzelte Gewaltspitzen. Aber umso mehr haben die mich getroffen, weil ich finde, dass die erste Episode noch, was die Gewalt angeht, relativ harmlos ist, in Anführungsstrichen. Und als dann die zweite Episode kommt, merkt man, okay, ja, könnte auch so ein Film sein.
Ja, absolut. Ja, im Prinzip decken ja alle drei Geschichten natürlich innerlich so ein bisschen so Urängste ab. Das erste ist natürlich die Angst vor materiellem Verlust primär so, ne? Und die zweite ist eigentlich die Angst vor menschlichem Verlust, also seine Frau. Und das dritte ist so die Angst vor dem Verlust des eigenen Verstandes, könnte man ja eigentlich sagen. So alle drei schlimmsten Ängste, die uns ja wirklich in jedem Alltag begleiten, werden da abgedeckt am Ende des Tages, wenn man das einfach mal so auf einen Nenner runterbrechen möchte. Und aber das macht er nicht so platt, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern mit allerlei. Also das Schöne an dem Film ist einfach, es ist keiner dieser Filme, wo man sagt, ach, jetzt weiß ich aber, wie es endet. Das ist wirklich unmöglich. Und deswegen hat es mich auch so gut unterhalten, gerade weil unser einer vielleicht auch so wahnsinnig viel schon gesehen hat, dass man sich manchmal so ein bisschen unterfordert fühlt durch den reinen Konsum, den man da geleistet hat in all den Jahren. In diesem Film ist es einfach so, ja, okay, jetzt weiß ich aber nicht, wie es weitergeht. Und das ist für mich jetzt persönlich auf jeden Fall schon eine große Qualität gewesen.
Also die zweite Episode war auch die mir am besten gefallen. Ich weiß nicht, hast du eine Lieblingsepisode?
Ich würde auch die zweite sagen, aber die tat mir auch am meisten weh, muss ich sagen, weil ich Emma da so sympathisch fand und ihn im Verlauf so scheiße. Und das ist klar der größte Schmerz auf jeden Fall. Bisschen die lustigste ist vielleicht die letzte. Da muss man auch manchmal grinsen, dass er einfach so Emma Stone mit ihrem Auto fahren lässt wie eine Geisteskranke. Es ist ja nicht unbedingt, sagen wir so, auf den ersten Blick so erkennbar, warum das so sein muss. Aber wenn sie ins Auto steigt, gibt sie dermaßen Gas und immer wenn sie irgendwo auf dem Parkplatz fährt, macht sie irgendwie so eine wahnsinnige quietschende Runde und kommt dann zum Parken. Also es hat dann auch so einen gewissen Humor in dieser, vor allem in dieser Folge. In den anderen ist der Humor etwas reduziert. Ich musste aber auch lachen, wo es dieses, es gibt ja einmal, spoilern wir jetzt noch, ich spoilere eine ganz kleine Kleinigkeit, das verrät aber nichts vom Ende des Films. Es gibt einmal so ein Sexvideo, wo vier Leute beteiligt sind. Das ist erstmal ein super Gag. Und dann sieht man dieses Video ja auch und man weiß, Jorgos Lanthimos und sein Kameramann, vielleicht ganz kleines Besteck, haben das mit diesen vier Darstellern und Darstellerinnen ja gedreht. Und die kommen sich also zwangsläufig in irgendeiner Form nahe in diesem Video. Und da würde ich gern vielleicht mal von den Beteiligten so ein paar Anekdoten hören, wie man dann solche Bilder erschafft, ja.
Ja, die letzte Episode ist tatsächlich die, durch die ich am wenigsten durchgedrungen bin. Da sind mir am Ende noch ziemlich viele Fragen offen gewesen, aber das ändert nichts daran, dass ich die wirklich auch sehr unterhaltsam fand. Und ja, im Großen und Ganzen,
die
finde ich, ist ein wirklich, mal ist es so komplett was anderes. Also ja. Ich finde schon, dass man sagen kann, wer Yorgos Lanthimos frühe Arbeiten kennt, der wird hier an dem Film Spaß haben. Sonst finde ich es aber relativ schwer, den Film anderen Leuten zu empfehlen. Hast du nicht auch gesagt, dass aus dem Kino Leute gegangen sind?
Ja, erstmal würde ich noch sagen, die letzte Geschichte, wo du sagst, das ist so, als wenn die Legosteine auf dem Tisch liegen und du den Bausatz nicht zu Ende kriegst. Weil du einfach die Anleitung nicht mehr verstehst oder einfach aufgibst. Und du siehst so einen halben Todesstern, aber ob das ein ganzer wird, ist nicht klar. Das hatte ich auch bei dem letzten. Interessant, dass er das als letztes macht und nicht die einfachste Geschichte als letztes. Ich glaube, er hat es gut komponiert, die Reihenfolge dieser drei Episoden. Ja, ich war allein im Kino, ne? Also ich muss dazu sagen, ich war allerdings mittwochs um 3:45, also sehr untypischer Termin, weil ich im Moment ja ultra gestresst bin. Seit 3 Monaten drehen wir an Comedy Street. Es werden unzählige Folgen und es ist eine wahnsinnige Arschmaloche, die mich wirklich erschöpft. Und ich hatte einen Tag frei, weil irgendwas im Drehplan durcheinander geriet. Und dann dachte ich, jetzt mache ich das schnell. Jetzt gucke ich schnell Kind of Kindness und hab mir dann diesen Termin rausgesucht. 15.45 Uhr bei Sonnenschein. Ich sag mal so, das war auch 1984 nicht der Termin, wo die Kinos voll waren. Ne? Das muss man dazu sagen. Aber mir wurde dann erzählt, dass das, sagen wir mal, reife Arthouse-Publikum, das gerne der Birnengarten der Monsieur Poulu guckt und auch möglicherweise Poor Things sehr mochte, aus diesem Film scharenweise rausrennt. Also ich kam raus und der Kollege vom Cinenova meinte, und wie hat er dir gefallen? Ich sage, ja, fand ich sehr gut, sehr gut. Und er meinte, ach, das ist schön, mal von einem Erwachsenen eine positive Meinung zu diesem Film zu hören. Und ich so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Er sagt, ja, das Poor Things Publikum verlässt den Film nach der Hälfte. Also da bleiben nicht viele drin. Das ist, sowas gab es ja irgendwie immer schon, ne? Dass Erwartungen durch Kunst nicht erfüllt werden und Künstler mit gewissen Sachen. Helge Schneider, Katzeklo, sind die Leute alle reingerannt in seine Konzerte wegen Katzeklo und dann macht er die pure Anarchie und kam dann auch nicht gut an. Ne? Das gab es immer schon mal und hier so schnell, in einer so schnellen Folge, wollten die Leute eben was Leichtes sehen, was Leichteres. Frankenstein mit Emma Stone, ja, Teil 2.
Kannst du dir vorstellen, dass es auch was zu tun hat mit der Kurzfilm- Struktur, also dass Leute halt einfach sagen, so nee, sowas, keine Ahnung, dass sie rausgehen, weil sie denken, der Film ist zu Ende oder irgendwie so, weil es gibt ja, nach jedem Film gibt es einen Abspann, das muss man ja auch sagen.
Möglicherweise auch das, nicht? Ja. Also es ist selber so, dass man nach dem Film sich schon konzentrieren muss, weil ja jede Episode mit denselben DarstellerInnen besetzt ist. Und man dann sich danach echt erstmal ordnen muss. Warte mal, war Jesse Plemons jetzt? Jesse Plemons ist schon immer der Hauptdarsteller.
Würde ich sagen, ja.
Und dann kommt und Emma Stone dann als zweites und als drittes vielleicht sogar Willem Dafoe.
Ja, das wäre jetzt auch meine Reihenfolge.
Schon ein bisschen lustig, Willem Dafoe als Sektenführer. Das erinnerte mich schon an die Todesgöttin des Liebescamps mit Christian Anders damals. Sehr schöne B-Movie-Klassiker aus den 70ern. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn sich mal angucken. Ist wirklich lustig. Lief auch schon mal auf Arte. Und da musste ich dran denken, dann mit seinem Kajal. Allerdings war das die letzte Geschichte, die sperrigste. Aber die hat halt auch am meisten Humor auf irgendeine Art, ne?
Aber auch apropos lustig, auch ganz fantastisch die Kostüme. Also,
toll.
Jesse Plemons im hauteng, pinkfarbenen Rollkragenpulli ist schon wirklich fantastisch, muss ich sagen.
Ja, Das ist eh ein interessanter Darsteller, der auch so, so sagen wir mal, auf männliche Art und Weise ähnlich raussticht wie, wie Shelley Duvall. Also ein untypisches, Hollywood-untypisches Gesicht hat und dadurch einfach so wahnsinnig in Erinnerung bleibt. Ich hatte die ersten Jahre immer nur Angst vor dem. Ich wusste den Namen gar nicht. Und der spielte ja so eine prägnante Rolle bei Breaking Bad. Und das war das Erste, was ich mit dem gesehen hatte. Und seitdem ist er mich für mich belegt als Psychomörder. Ich habe immer Angst vor dem, ja. Und bei Civil War hat sich das ja auch bestätigt. Das ist der Typ für mich hast auch in du, echt.
Ja, hast du mal Game Night gesehen?
Den habe ich gesehen. Das ist doch der hier mit Teen Wolf, mit dem Teen Wolf-Typen, ne?
Das ist der mit Rachel McAdams und ich weiß gerade nicht, wie der Hauptdarsteller heißt. Auf jeden Fall geht es um ein Paar,
ja, die machen
das regelmäßig Spieleabende
veranstaltet. Ja, den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Ja, den habe ich gesehen.
Und da spielt er ja diesen weirden Nachbarn, der da immer im Garten steht mit seinem weißen Hund. Das passt ja auch total zu Jesse Plemons Image.
Das passt total dazu. Wahrscheinlich ist er der lustigste, netteste Typ, wenn die Kameras nicht mehr laufen.
Wahrscheinlich, ja. Er hat ja auch bei Civil War tatsächlich innerhalb weniger Stunden zugesagt, die Rolle zu spielen, für die ja eigentlich jemand anders vorgesehen war.
Ja, weil er der Mann ist von Kirsten Dunst, habe ich gehört, und nur aufs Kind aufpassen
die
sollte.
Dann gesagt hat, die dann gesagt hat, ja, Jesse macht das.
Ey, aber das ist die Szene, die ja von Civil War im Kopf bleibt, ne? Wo er schnell angesprungen.
Absolut.
Also, und das ist ja auch der pure Horror, muss ich sagen. Also wenn man Horror-Top 10 macht mit den schlimmsten Szenen, Horrorszenen des Jahres, dann wäre die bei mir ganz weit vorne dabei. Ein Albtraum.
Auf jeden Fall. Ja. Und es gibt interessanterweise zwischen Kinds of Kindness und dem Film, über den wir gleich sprechen, ein Bindeglied, nämlich Hunter Schäfer, die ja in der letzten Episode einen Auftritt hat. Durch den muss ich auch noch so ein bisschen durchsteigen, muss ich gestehen. Also diese ganze, der ganze Part rund um dieses Medium und so weiter. Ich habe das bis zum Schluss nicht so hundertprozentig durchdrungen. Sie spielt allerdings dieses Medium und sie spielt auch die Hauptrolle in dem Film Cuckoo, über den wir gleich sprechen werden. Vorher reden wir allerdings noch über Longlegs und vor allem kommen wir jetzt einmal kurz zu ein kleines bisschen Werbung.
Werbung.
Ja, wir sind lassen uns ja immer gerne überraschen von Horrorfilmen, über die wir dann sprechen können. Manche Sachen, die entdecken wir ja auch zufällig, aber auf manche Sachen freuen wir uns umso mehr. Und ich glaube, dass ich von uns beiden oder ja für uns beide sprechen kann, dass wir beide richtig Bock auf Alien Romulus haben. Nächste Folge wird auch tatsächlich ein Alien-Special. Da reden wir also von Alien über Prometheus bis hin zu Alien Romulus. Aber was so schön ist, ist, dass wir im Vorfeld des Films ja schon wirklich durch viele Infos halt, zumindest ist das bei mir so, so richtig Bock auf den Film haben. Also Fede Alvarez macht die Regie, den wir ja unter anderem kennen von dem hervorragenden Evil Dead Remake. Der Trailer sieht richtig gut aus und spannenderweise spielt der Film ja zwischen Alien 1 und Alien 2.
Oh.
Und ästhetisch erinnert das Ganze auch, wie ich finde, ziemlich ans Original. Ja, Alien Romulus, haben wir beide Bock drauf, oder?
Unbedingt. Und dass der zwischen 1 und 2 spielt, habe ich jetzt von dir gerade erst erfahren. Das finde ich schon mal total geil. Also,
muss ich auch sagen.
Ist ja auch eine lange Phase dazwischen. Und so kommt man ja auch aus dieser Verpflichtung raus, Sigourney Weaver aufzufahren, ne? Wobei wir natürlich nicht wissen, ob die möglicherweise dann doch noch irgendwie was, keine Ahnung. Wir haben den Film ja noch nicht gesehen. Aber ja, Alien gehörte auch zu diesen Filmen, wo ich Bilder mir in der Cinema angeguckt habe, als kleines Kind, 10, 11 war ich und wusste, das kann ich mir niemals angucken. Das ist so gruselig, diese Figuren, wie die da auf diesem Planeten im Nebel mit diesen Eiern. Also damals gab es nur den ersten und ich dachte mir so, das gibt's ja gar nicht. Also das kann ich mir nicht angucken. Und ich bin da mit Alien 2 eingestiegen, was für mich, also Aliens, ein absolut prägendes Kinoerlebnis war damals. Das war eins der größten Erlebnisse, die ich je im Kino hatte, Aliens. Am ersten Wochenende hat mich umgefegt. Und Fortsetzung, wie das so ist. Wir schauen mal. Ich finde den Trailer sehr gelungen. Tempo. Ich mochte eigentlich alle Alien-Filme, inklusive Teil 4. Und für mich ist das offiziell gesehen eigentlich gefühlt jetzt natürlich dann erst der fünfte, wenn man all die ganzen Zwischengänger mal nicht betrachtet, nicht?
Ja, ich hatte damals das Glück, den ersten Alien tatsächlich im Kino zu sehen, in einer Wiederaufführung. Und da ist, ja, diese ganze Faszination für das Franchise komplett auf mich, ist mir ins Gesicht gesprungen,
toll, toll,
möchte ich es mal formulieren. Und ja, ich freue mich total auf Alien Romulus. Und dann sprechen wir in der nächsten Folge ganz ausführlich sowohl über den als auch über alles andere, was das Alien-Franchise jemals hervorgebracht hat. Für euch da draußen noch einmal ganz wichtig, ab dem 15. August ist Alien Romulus exklusiv im Kino zu sehen. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß und uns beiden auch.
Absolut.
Und dann hört ihr in der nächsten Folge, was wir denn darüber zu sagen haben. Alle weiteren Infos zu dem Film findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Spaß im Kino.
Genau, von mir auch.
Werbung Ende.
Nun kommen wir zu einem Film, der im Vorfeld extremst gehypt wurde. Also um mal zu zitieren, was so die Presse über den Film geschrieben hat. Der gruseligste Film dieses Jahrzehnts unter anderem. Er wurde verstärkt mit Filmen verglichen, wie beispielsweise Das Schweigen der Lämmer, wo wir dann auch schon das zweite Mal jetzt in diesem Podcast über das Schweigen der Lämmer erwähnen, auch sehr interessant. Nicolas Cage Performance wurde in den Himmel gelobt und generell ja so einer der seit dieser sehr spannenden Werbekampagne, die daraus bestand, dass so ganz kurze Werbeclips sehr kryptische verschlüsselte Bilder und assoziative Bilderfolgen gezeigt haben. Seither ja kennen Horrorfans eigentlich nur einen Wunsch, nämlich endlich Long Legs von Osgood Perkins zu gucken.
I saw a beast rise up out of the sea with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. And on each head was written a blasphemous name.
What aren't you telling me?
He'll kill and kill again.
Und in diesem Fall weiß ich tatsächlich nicht, wie du ihn fandest. Du hattest irgendwann einmal, nachdem du ein paar Minuten geschaut hattest, mir gesagt, dass du das, was du gesehen hast, bislang ganz spannend fandest. Aber ich glaube auch, vieles steht und fällt mit der zweiten Filmhälfte. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, mit dir über Longlegs zu reden und überlasse dir die ersten Worte.
Ja, und meine ersten Worte sind eine kleine Warnung an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ich jetzt tatsächlich schon bei Facebook gesehen habe, dass Leute, die den Film nicht gesehen haben, den gespoilert haben, unabsichtlich, weil sie einfach nur den Inhalt wiedergeben wollten. So als wenn man jetzt sagen würde, ja, Bruce Willis ist ein Toter, der mit einem Kind durch die Gegend geht. Das ist der Inhalt des Films. Und das habe ich bei Longlegs jetzt auch schon gesehen. Und das kann so einen Film auch zerstören. Das haben wir dieses Frühjahr bei Abigail gemerkt. Da wurde auch irgendwie alles Mögliche schon gespoilert und die Leute haben dann die erste Dreiviertelstunde als langweilig empfunden. Also würde ich wirklich sagen, ich habe wieder aus reiner, was weiß ich, Ignoranz oder so, nichts mitgekriegt von Longlegs und habe den Film so geschaut, ohne etwas zu wissen. Und ich glaube, das sollte man wirklich beherzigen, weil das sonst alles zerstört. Und ich bin gar nicht so spoilersensibel. Also wenn ich so ein paar Einzelheiten aus einem Film weiß, ehrlich gesagt, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Macht mich nur neugieriger. Aber wenn einfach das Ende verraten wird, also das ist ja dann nur wirklich scheiße, ne?
Ja, das ist bescheuert. Ich kann ja trotzdem mal wirklich spoilerfrei zusammenfassen in zwei, drei Sätzen. Es geht um eine junge Polizistin, die auf einen viele, viele Jahre alten, bislang ungelösten Fall angesetzt wird, der ja im Zentrum einen Serienkiller hat, der Menschen umbringt, beziehungsweise der Familien besucht und irgendetwas dann passiert, woraufhin die Väter der Familie ihre Familie umbringen. Und ja, die Frau, die mit Anklingen oder mit Ansätzen übernatürlicher Fähigkeiten gesegnet ist, soll jetzt diesen Fall aufklären und das reicht auch schon, oder?
Also ich mag Nicolas Cage, ich mag Cageploitation. Ich finde, es ist ein Genre mittlerweile entstanden, dadurch, dass er verschiedene Filme verbindet und seine Auswahl im Prinzip als Resultat dabei hervorbringt, dass man überhaupt nicht weiß, was jetzt heute wieder passiert. Also weil das alles so unterschiedlich ist, was er da an Stoffen annimmt. Und diesmal, ja, hat er sich ein Horrorfilm herausgesucht, der so aussieht wie, haben wir schon gesagt, 7 oder auch, ich musste auch an 23, Number 23 denken mit Jim Carrey und solche Sachen. Mhm. Und der, sagen wir mal so, jetzt nicht das Rad neu erfindet, aber der mir doch sehr gut gefallen hat, weil ich ihn einfach spannend fand, unheimlich und originell. Ja, also der hat mich einfach wirklich gut unterhalten, sage ich einfach.
Ja, mir ging es auch so. Ich verstehe anhand des Marketing nicht so ganz, was man sich bei der Verpflichtung von Nicolas Cage und seiner Betrachtung in der Werbung gedacht hat. Weil sämtliche Trailer und so weiter haben ihn ja ausgespart,
ja.
So wie damals Kevin Spacey in 7. Aber wenn man den Film guckt, wir haben eine Szene, in der ist er ganz kurz zu sehen und diese Szene kommt nach 2-3 Minuten und dann sehen wir einfach seinen Namen im Vorspann direkt eingeblendet. Also es ist am Ende auch keine, im Kino ist es nicht, hat es keinen Überraschungsmoment, dass es Nicolas Cage ist.
Richtig.
Und das habe ich nicht so ganz verstanden, weshalb man ihn dann aus dem Marketing rausholt, rauslässt, weil man ja sagen könnte, ey, ihr verratet doch sowieso in den ersten 5 Minuten, dass Nicolas Cage den Killer spielt. Und man muss ja sagen, ja, er spielt mit, aber er ist ja nur sehr, sehr wenig zu sehen. Also auch in der zweiten Hälfte wird es dann eher so, dass man ein bisschen mehr von ihm zu sehen bekommt. Aber wer jetzt Hardcore Nicolas Cage-Fan ist, könnte mir jetzt vorstellen, dass er schon irgendwie denkt, dass man gerne mehr von ihm hätte zeigen können. Aber man kann ja, wenn man Nicolas Cage im Marketing nicht erwähnt, auch nicht erwarten, dass dann Nicolas Cage-Fans reingehen. Wobei die das wahrscheinlich sowieso irgendwie noch erfahren. Aber trotzdem, ich finde das da so ein bisschen merkwürdig. Mich würde interessieren, was du gerade gesagt hast, und das werden wir dann gleich im Spoilerteil machen, wie der Film denn entsprechend beworben wird. Also was du gerade meintest. Da bin ich sehr gespannt, was du gleich erzählst. Das ist total gruselig.
Ich weiß nicht, was mit dieser Katze ist, hier der Friedhof der Kuscheltiere um mich herum. Ich weiß auch nicht.
Das lassen wir aber drin. Da.
Die Katzen sind einfach so anhänglich. Und wenn ich denen nicht die Aufmerksamkeit biete, die sie gewohnt sind, dann machen sie hier so ein Theater.
Ja, vor allen Dingen direkt auch gefühlt ins Mikro rein. Ja,
Focki, jetzt ja, geh mal. Was soll das denn jetzt?
Hat sie den Film mitgeguckt?
Ja, weiß ich. Ja, die
hat sie den Film mitgeguckt und ist anderer Meinung?
Ja, die sind vielleicht gelangweilt von Horrorfilmen. Die pennen die ganze Zeit immer.
kurz zurück. Das Einzige, und wie gesagt, das wird ja auch in den ersten 10, 15 Minuten etabliert, dass die Ermittlerin offenbar übersinnliche Fähigkeiten hat. Dank der ist ihr halt auch gelingt, sich dieses Falls erneut anzunehmen. Und ich muss sagen, das finde ich dahingehend ein bisschen schade, als dass ich mich gefreut hätte, mal wieder einfach nur einen ganz klassischen Serienkillerfilm zu sehen. Und so hat es eine gewisse übernatürliche Komponente. Wir kommen gleich im Spoilerteil noch dazu, inwiefern diese übernatürliche Komponente sich durch den Film zieht und inwiefern sie dann am Ende einen größeren Stellenwert einnimmt. Aber das fand ich so ein bisschen schade. Aber man soll ja den Film bewerten, den man bekommen hat und nicht den man sich gewünscht hat. Ich fand, haben alle super gespielt. Nicolas Cage passt auch, finde ich, mit seiner ja Over-the-Top-Performance hier gut rein, weil das zur Figur passt. Michael Monroe, die man aus It Follows kennt, macht ihre Sache auch gut. Ich finde den ästhetisch sehr, sehr schön. Und er hat einen Jumpscare. Ey, also der kommt ganz am Anfang. Und dadurch, dass dieser Jumpscare ganz am Anfang kommt, war ich durchgehend angespannt. Ich habe ihn zweimal geguckt, den Film. War auch gut, dass ich ihn noch ein zweites Mal gesehen habe, um so gewisse Dinge zu durchdringen. Aber beim ersten Mal, weil ich ja nicht wusste, wie viele dieser Jumpscares kommen noch, ich war permanent in Alarmbereitschaft und muss wirklich sagen, der hat mir gerade beim ersten Mal gucken richtig Angst gemacht. Beim zweiten konnte ich ihn dann mehr genießen oder konnte ich die Story mehr genießen. Aber ich muss sagen, ich möchte nicht beurteilen, ob der Hype, den der Film kreiert, ob der gerechtfertigt ist, weil das immer schwierig ist, das mit Hypes zu beurteilen und so. Aber ich bin komplett auf der Pro-Seite. Ich mochte den wirklich sehr, sehr gern und habe einen großen Respekt vor dieser Regieleistung.
Richtig, also übergeordnet kann man sagen, das ist vielleicht, da kann man drüber streiten, ob es klug ist, Nicolas Cage jetzt für so einen Part zu nehmen, der unheimlich ist, der im Ungewissen bleibt, man weiß nicht, wie sieht der richtig aus und bla 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 bla. Und eigentlich kann man sich ja denken, es muss ja Cage sein, er ist der größte Star und wer war noch nicht auf der Leinwand zu sehen? Nicolas Cage, exakt. Und trotzdem ist er super in der Rolle und passt und macht die Sache gut und schafft es sogar, wir sind ja jetzt im Spoiler-Part, Leute, also ihr müsst jetzt wirklich abschalten, okay, hier jetzt, ne? Oder? Oder habe ich schon versaut? Müssen wir demnächst so akustische Signale?
Nee, hast du es nicht versaut? Nee, überhaupt nicht. Aber dann ist gut, dass du es sagst. Also meine spoilerfreie Empfehlung gab es an dieser Stelle.
Meine Empfehlung gibt es auch. Wenn ihr einen schönen Gruselfilm sehen wollt, diesen Sommer, dann guckt euch den an. Das lohnt absolut das Eintrittsgeld fürs Kino. Definitiv, finde ich schon.
Genau. Und wenn ihr wissen wollt, was der Sohn von Psycho-Hauptdarsteller Anthony Perkins in seiner Freizeit, nee, nicht in seiner Freizeit, sondern in seinem Beruf so macht, genau, dann solltet ihr euch Long Legs auch gucken, denn Oz Perkins ist tatsächlich der Sohn von Anthony
Perkins. Und Oz Perkins hat sogar schon Norman Bates gespielt in Psycho 2 zusammen mit seinem Vater im selben Film. Also der hat eine lange Tradition. Allein, dass er in dieser Familientradition unterwegs ist und als Regisseur auch hier eine gute Figur abgibt. Und ich glaube, dass der Film jetzt tatsächlich, das ist ja sehr erfolgreich, gerade in den USA, liegt dann an seinem Problem, nämlich eben, dass Nicolas Cage die Hauptrolle spielt. Ich glaube, ohne ihn wäre er nicht so erfolgreich, ohne ihn wäre vielleicht der Film wirkungsvoller, weil wir gar nicht wissen jetzt, wer wie was dahinter steckt. Aber da, gut, es hat funktioniert, es spielt Geld ein und am Ende des Tages haben wir vielleicht auch noch einen extremeren Fokus auf Nicolas Cage, als es das normale Publikum hat. Das will einfach unterhalten werden, das geht ins Kino, das weiß nicht, dass Nicolas Cage kommt oder hat vielleicht irgendwo mal den Namen gehört, nicht so, will einfach am Wochenende, bevor es feiern geht, einen guten Horrorfilm sehen. Da, muss ich sagen, ist das ein sehr guter Horrorfilm. Und deutlich besser als die ein oder andere Gurke, die wir hier dieses Jahr schon durchgesprochen haben. Allen voran Imaginary oder Night Swim und diese Sachen. Dann doch wesentlich lieber Longlegs. Das kann man wenigstens mal als richtigen, soliden Horrorfilm bezeichnen, ja. Ich finde, der sogar von einigen Klischees abweicht. Ich finde, diese Klaviermusik, die nur so akzentuiert eingesetzt wird, ist total reduziert in diesem ganzen Musik-Klimbim, heutzutage wird ja alles zugepumpt mit irgendwelchen Keyboards und Streichern und hier ist ganz reduziertes Sounddesign, fast altmodischer Horrorstyle auf der Tonspur.
Wie stehst du zum Ende?
Oh, wie war denn das Ende? Ist auch eher recht konventionell, glaube ich, auch wieder gewesen. Ne?
Okay, dann möchte ich dir eine Frage stellen. Das Ende ist ja so, dass die Familie von dem Cop, unter dem Michael Monroe arbeitet, dass er ja plötzlich von diesem Satansfluch heimgesucht wird und er seine Familie umbringt. Oder bis auf das Mädchen. Und daraufhin nimmt Michael Monroe die Tochter, die überlebt hat, unter ihre Fittiche und erschießt den Vater. Hast du das Ganze so aufgefasst, dass sich der Kreislauf des Ganzen jetzt wiederholt? Also, dass Micah Monroe jetzt das junge Mädchen, quasi die Mutter für das Mädchen ist und alles jetzt wieder von vorne losgeht?
Ah, gute Theorie. Habe ich so nicht drüber nachgedacht. Ich habe es tatsächlich wirklich nur als Actionfinale wahrgenommen.
Okay.
Also, ich fand vorher schon auffällig interessant, dass ihr Chef nicht dumm ist. Weil meist ist ja so, Polizisten oder Polizistinnen haben immer einen Vorgesetzten und der macht immer nur gibt dumme Befehle, die einem schon auf die Nerven gehen und sagen so, ja, eigentlich ist mein Held der die Klügere und der Chef ist immer so ein Volltrottel. Und der war ja nicht so. Der hat ja immer zu ihr gesagt, ja, mach das, nee, mach dies, mach jenes. Das heißt, er wurde schon wirklich als besonderer Geist eingeführt. Deswegen war das schon irgendwie interessant, dass er am Ende, ich hab's ein bisschen schade gefunden, dass er jetzt da den Abgang machen
muss.
Ja,
ich auch. Ja. War eigentlich ein guter Typ.
Ja, fand ich nämlich auch, ja.
Ja. Na gut, aber wir können auf jeden Fall sagen, Longlegs ist ein gutes Ding.
Finde ich auch.
Und mal schauen, inwiefern denn das Horrorpublikum das dann auch zu schätzen weiß. Ich würde ihn nicht allzu sehr einordnen in diesen Elevated Horror. Ich finde nicht, dass der Film jetzt eine große großen dramatischen Überbau hat. Das ist einfach wirklich ein straighter, guter, für sich allein stehender Horrorfilm.
Ja.
Und der hat keinen großen Subtext oder so, würde ich sagen.
Das
oder?
Ist Unterhaltung, aber anspruchsvolle Unterhaltung. Und das ist auch vielleicht nicht der größte Klassiker oder der tollste Horrorfilm, aber der ist in sich geschlossen, komplett solide. Und wenn man damit klarkommt, dass man weiß, dass Nick Cage da rumwirbelt und zaubert und das vorher schon weiß und sich davon nicht beeindrucken lässt, so, dass man irgendwie die ganze Zeit begleitet wird von Gedanken, oh, naja, ich sehe jetzt gleichzeitig ein Schwein und Willy's Wonderland vor Augen, dann finde ich, also ihn, er ist wieder over the top, aber innerhalb dieser Rolle für mich wirkungsvoll. Wenn man es von seiner Person wegnimmt, würde ich sagen, ist er wirklich gruselig. Also ich finde ihn gruselig. Ja. Der Film atmet
auf jeden Fall,
atmet auch so ein bisschen so dieses, wie hieß der nochmal, der sehr gute, Barbarian. So ein bisschen diese Richtung. Also ich finde ihn, ja, gruselig. Wenn man Nick Cage gar nicht, ich wiederhole mich, wenn man ihn gar nicht kennt, ist es wahrscheinlich noch gruseliger. Aber er macht's gut, finde ich.
Ja.
Es ist aber drüber ohne Ende.
Auf jeden Fall. Aber das macht, finde ich, seine Figur auch so unberechenbar.
Ja, genau. Ja.
Gut, von sehr solide und ein guter Horrorfilm kommen wir jetzt zu, wie ich finde, einem weiteren sehr soliden, guten Horrorfilm, nämlich zu Cuckoo. Also nur noch mal zur Info, ab dem 8. August könnt ihr Longlegs im Kino sehen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Und ursprünglich sollte auch Cuckoo ab dem 8. August in den Kinos zu sehen sein. Vielleicht ist man ja Longlegs tatsächlich so ein bisschen ausgewichen, das könnte ich mir vorstellen, weil das ja doch zwei eher Arthouse-Horrorfilme sind und dass die sich nicht gegenseitig kannibalisieren, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Grund war. Der kommt jetzt nämlich am 29. August in die deutschen Kinos.
How would you like to come work for me at the resort?
This happens sometimes.
If I were you, I wouldn't want to get hurt even more.
Why did you bring us here?
Your family belongs here.
That's a fucking weird way to put it.
You told the police that you were chased by a woman.
They think I'm crazy.
Consider yourself lucky.
Ist von dem deutschen Regisseur Tillmann Singer, den vielleicht ganz, wirklich richtig tief im Horrorgeschehen befindliche Leute von Loose kennen. Loose war nämlich sein Regiedebüt, eine sehr stimmungsvolle, Giallo-Hommage, die ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Sehr slow burn, aber wahnsinnig intensiv und toll inszeniert mit ganz geringen Mitteln. Also wirklich ein richtig guter Film. Und jetzt hat er seinen ersten Film in der englischen Sprache gedreht. Es ist eine deutsch-US-amerikanische Koproduktion. Und ich überlasse dir zu sagen, worum es in Cuckoo geht.
Oh wei. Um eine Patchwork-Familie, in der der Vater mit der Tochter umzieht in die Berge und die Tochter auf jeden Fall ihre Mutter sehr vermisst, so dass sie öfter auch auf dem Anrufbeantworter alte Nachrichten hört, denn die Mutter ist tot. Und da, wo die beiden ankommen, der Mann mit seiner neuen Frau und eben mit Hunter Schäfer, die wir vorher noch in Kinds of Kindness gesehen haben, als theoretisches Medium, was sich ja dann nicht so herausstellt, ist hier die Tochter. Und dann passieren in einem Sanatorium allerlei unvorhersehbare Dinge. Und ich finde, dass man dem Film keinen Gefallen tut, wenn man ihn als Horrorfilm bezeichnet, obwohl das eindeutig Elemente sind, die vielleicht noch stärker sind als bei Kinds of Kindness. Aber das weckt Erwartungen, die der Film so ein bisschen umschifft. Und ich würde ihn dann doch eher so als Mystery vielleicht bezeichnen. Mystery, würde ich sagen, wenn man mit so einer Erwartung an den Film rangeht, dann wird man, glaube ich, eher zufrieden das Kino verlassen.
Ach, okay. Für mich wäre es doch tatsächlich ein Horrorfilm, aber
ist drin, ist alles drin, die Elemente sind drin, aber ja, am Ende schockt da auf der Ebene nicht so wirklich, ja.
Also ich habe gerade bei IMDb mal geguckt, da wird er als Horror, Mystery und Thriller deklariert.
Ja, das
hat er ja direkt alles mit abgedeckt. Ja. Ich muss aber sagen, auch wenn du sagst, er schockt dich horrormäßig nicht so ganz, ich muss sagen, der Film hat für mich, und ich glaube, ich habe mich da noch mehr erschrocken als bei der Szene, in der wir Longlegs das erste Mal sehen, in Longlegs, in der ich, ja, mich dermaßen erschrocken habe, dass ich auch da in kompletter Anspannung war. Für mich hat Cuckoo einen der krassesten Jumpscares von allen. Der ist auch im Trailer drin. Und ich habe jetzt schon mal mit 2-3 Leuten gesprochen, die halt alle meinten, jo, das ist ein richtig hartes Ding. Ich sag nur Fahrrad, falls du dich erinnerst.
Mhm, ja, ja.
Und da habe ich mich sowas von verjagt. Und auch da ist dann wieder das Ding, in dem Moment, wo man rafft, ah, okay, ja, da kommen offenbar krasse Jumpscares drin vor. In dem Moment sitzt man auch die ganze Zeit, ja, on the edge of the seat. Und das war bei mir auch so. Und ist auch ein Ding, würde ich sagen, das primär über die Atmosphäre funktioniert. Ich glaube, wenn Tillmann Singer, der sowohl Regie als auch Drehbuch übernommen hat, wenn der nicht so wahnsinnig handwerklichen, wirklich nach 2 Filmen absolut brillanter Regisseur ist, der genau weiß, wie er auch das Setting für sich arbeiten lassen muss, ich glaube, dann könnte das ein sehr austauschbarer Film sein. Gerade wenn man so aufs Ende guckt, das kann man ja so ein bisschen vorwegnehmen, dass das, wie ich finde, so Richtung Cronenberg so ein bisschen geht. Ich glaube, unter weniger fähiger Hand hätte das ein, ja, doch recht austauschbarer Film sein können.
Ja, sicher, er macht eine Menge Fässer auf und viele Fässer von denen kennt man zur Genüge, aber es ist auf jeden Fall ein mutiges Unterfangen, was er da angehen. Und was mich irritiert hat, ist, dass die Hauptdarstellerin, also Hunter Schafer, da als 17-Jährige aufgefahren wird und sie ist einfach 25. Und das hat mich so ein bisschen, also mehr Probleme gemacht, weil ich die ganze Zeit sie wirklich überhaupt nicht als 17-Jährige angesehen habe. Und ich finde, sie müsste ihrem Alter gemäß viel mutiger und schon mehr mit beiden Beinen im Leben eigentlich stehen, als sie das in dem Film tut. Das ist für mich eine etwas merkwürdige Entscheidung da im Casting.
Ja, verstehe ich. Vielleicht ist es aber gerade, vielleicht ist sie gerade deshalb irgendwie in dem Film, vielleicht ist sie gerade deshalb in dem Film 17, weil sie wahrscheinlich als 25-Jährige hätte es nicht mehr zum Skript gepasst, eine 25-Jährige in das Drehbuch reinzuschreiben und dann hätte man wahrscheinlich auf eine andere Darstellerin zurückgreifen müssen. Also ich könnte mir vorstellen, dass zuerst der Wunsch da war, Hunter Schäfer zu bekommen und dann musste man das Alter der Hauptfigur vielleicht anpassen. Das wäre so meine Theorie.
Kann sein, dass es so war, ja. Ja, manchmal werden so Erwartungen geweckt, die dann nicht so ganz erfüllt werden. Aber das ist halt so. Also ganz sicher hat er auch Hardboiled von John Woo gesehen, weil es gibt immer so Ansätze am Ende für eine Schießerei auf John Woo-Niveau in dem Showdown. Aber dann passiert das natürlich nicht. Warum, wissen wir auch. Das Geld ist einfach nicht da für sowas. Aber dann denkt man so, wow, jetzt kommt der Mega-Shootout. Der kommt dann nicht. Und wow, jetzt kommt dies oder jenes. Kommt dann auch nicht so. Aber Respekt, die Stimmung ist auf jeden Fall morbide und es hat auch was irgendwie Science-Fiction-mäßiges im Subtext. Und einfach mal ausprobieren, deutschen Film unterstützen und das nächste Mal gibt es dann vielleicht noch einen Euro mehr im Budget und dann kann man noch ganz andere Sachen machen, ne?
Ja, mir war leider das Ende ein bisschen zu hysterisch, muss ich sagen. Also aber ich bin sowieso jemand, ich tue mich einfach schwer damit, wenn Horrorfilme dann doch im Finale plötzlich so durchdrehen. Mhm. So, also das muss dann schon, das geht nur ganz, ganz selten gut. Ich meine, wir haben nicht ohne Grund zu Beginn des Podcasts darüber gesprochen, dass Shining einer unserer liebsten Horrorfilme ist. Der dreht gegen Ende hin auch durch, aber es gelingt eben nur ganz wenig Horrorfilmen, nicht in so eine Hysterie zu verfallen. Und ich finde leider, dass das bei Cuckoo ein bisschen so ist. dass es auch so ein bisschen unnötig ist, weil die Stimmung vorher auch schon so unheimlich genug ist, ohne dass man da jetzt das große Getöse auffahren müsste. Aber die meiste Zeit über funktioniert der Film gut für mich. Und wie gesagt, insbesondere inszenatorisch fand ich ihn toll. Und bin auf jeden Fall jetzt nach, ich weiß nicht, hast du Lose gesehen
damals? Leider
nicht,
leider nicht. Ich wollte es noch machen, auch für den Podcast, aber ich bin einfach nicht mehr dazu gekommen.
Dann lege ich ihn dir sowieso ans Herz, aber ich glaube, gerade wenn du ihn gesehen hast, wirst du mir auf jeden Fall zustimmen, dass das ein wahnsinnig spannender Regisseur ist.
Ja,
also ich
unbedingt.
Möchte auf jeden Fall wissen, was der als nächstes macht.
Ja.
Und jetzt, der hat ja offenbar auch mit Dan Stevens und Hunter Schäfer zwei Leute für sich versammeln können, die halt auch schon namhafte, die schon absolut namhaft sind im Filmgeschäft. Und das heißt, er muss sie ja über seine Qualität überzeugt haben. Und finde ich gut. Wer weiß, vielleicht, wenn er das nächste Mal noch ein bisschen mehr Budget bekommt, vielleicht inszeniert er dann auch mal eine Schießerei.
Ja, das soll nicht heißen, dass eine Schießerei in einem Horrorfilm notwendig wäre. Aber ich habe dann immer so Assoziationen im Kopf. Ist aber vielleicht auch ein persönliches Problem. Insofern ist das bei euch vielleicht ganz anders. Und ihr erwartet nicht Hardboiled im Krankenhaus.
Aber das war doch eine sehr schöne Auswahl.
Unbedingt.
Ich glaube, so qualitativ hochwertig, also was die Filmauswahl angeht, war selten eine Folge. Ne? Also wir können zu jedem einzelnen Film wirklich eine Empfehlung aussprechen, vor allem im Kino. Also selbst, du hast es ja auch gesagt, also Longlegs aufgrund der Atmosphäre finde ich im Kino schon unbedingt ein Muss. Das gleiche gilt für Cuckoo und Kinds of Kindness, hast du ja selber gesagt, wie toll der gefilmt ist und so weiter.
Ja.
Und
also ich finde,
dass man sich alle im Kino geben sollte.
Genau, und ihr könnt jetzt noch in Kind of Kindness reingehen und ich glaube, ihr müsst keine Karten vorbestellen. Also ich glaube, der Film, Regisseur, der Film, die Kinos würden sich bedanken, wenn da das Publikum vielleicht noch so ein bisschen zunimmt. Und ich finde, er hat es verdient. Aber klar, es ist ein bisschen sperriges David Lynch Kino, aber absolut zu empfehlen.
Wundervoll. Und ebenfalls empfehlen tun wir natürlich das Einschalten bei unserer nächsten Folge, denn dann kommt das bereits beschworene Alien-Special. Ich habe bereits alle Hausaufgaben gemacht, ich habe bereits alle Alien-Filme geguckt.
Oh.
Und freue mich sehr darauf, dass wir dann über Alien, Aliens, die Rückkehr, Prometheus und das alles sprechen.
Und jetzt kommt's. Hast du auch Alien vs. Predator nochmal geguckt?
Nein, da wollte ich dich noch fragen,
ja,
ob das auch sein
nicht.
Muss.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Okay.
Ich hab's aber schon mal gesehen.
Weil der fehlt noch.
Müssen wir die denn noch mal gucken jetzt?
Das weiß ich nicht. Aber vielleicht mache ich das der Vollständigkeit halber auch, denn irgendwann wird ja ein neuer Predator-Film sicherlich auch kommen. Und dann werden wir hier an dieser Stelle ja sicherlich einen Predator-Film machen.
Stimmt. Und dann hast du das schon mal abgegolten. Hast du die Predator-Alien noch gar nicht gesehen?
Nee, das nicht. Den Original-Predator natürlich, auch den letzten Predator.
Ja.
Aber Alien vs. Predator noch.
Ich habe die auch ganz spät irgendwann mal, vielleicht in den letzten 3-4 Jahren, vielleicht waren es Corona-Zeiten, da habe ich sie mal einmal reingeschmissen. Vorher auch nie geguckt.
Dann werde ich das einfach machen. Kann ja nicht schaden, nicht?
Das ist auch gut, dass du das dann nämlich machst. Dann muss ich die nicht noch mal gucken. Also was nicht heißt, dass die jetzt nicht unsehbar sind, aber dann kannst du die ja noch mal gucken und dann haben wir das schön abgecovert.
Ja, siehst du mal. Nach Winnie Pooh, wenigstens Predator.
Also,
ist
also da schon muss man
ein
sagen.
Das ist eine Steigerung.
Ja, das ist eine wirklich, das ist eine Steigerung. wie von Ed Wood. Nee, das kann man nicht vergleichen.
Nein. Lassen wir das. Wir sind fertig für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser wunderbaren Horrorstunde. Und dann hören wir uns, wie gesagt, nächsten Monat wieder zum Alien Special. Und bis dahin ganz viel Spaß im Kino. Und ja. Bis bald.
Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.